ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und in diesem Bremen 2 Podcast erzählt jedes Mal ein anderer Mensch die Geschichte seines Lebens. Üblicherweise treffe ich die Person zufällig irgendwo auf der Straße, wenn ich mit dem Eine-Stunde-Reden-Schild losziehe. Dann verabreden wir uns, setzen uns ins Bremen 2 Studio. Zur Feier der 100. Folge haben wir allerdings über Social Media gesucht und es haben sich mehr als 400 Menschen gemeldet, darunter auch Lea Jagan aus Oldenburg, die ein Lebensthema hat.
Ich glaube, ich bin nicht die einzige Betroffene, die sagt, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schambehaftetes Thema. Und ich bin seit klein auf übergewichtig. Schon als ich eingeschult wurde, war ich so das dicke Kind. Und das ist einfach, glaube ich, ein ganz anderes Aufwachsen mit diesem Selbstverständnis, immer das dicke Kind zu sein.
Inzwischen ist Lea 26, kann nicht arbeiten gehen, weil sie schon genug damit zu tun hat, das tägliche Leben zu meistern. Dabei helfen ihr ein gesetzlicher Betreuer und eine Wohnassistenz, denn ihre Esssucht hängt mit Depressionen, ADHS, einer dissoziativen Störung und dem Verdacht auf Borderline und eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung zusammen. Obwohl Lea Jagan davon ausgeht, dass sie irgendwann nicht mehr essen muss, um Glück zu empfinden, lebt sie aktuell in einer starken Spannung.
Weil ich auch während ich esse aktiv mir denke, boah, du bringst dich um. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon gesundheitliche Probleme, dass ich nicht lange laufen kann, dass ich nicht lange stehen kann, dass ich schnell Rückenschmerzen bekomme und so weiter. Und ich möchte ja nicht so leben. Ich muss nur mir überlegen, was ist denn die beste Vorgehensweise, um langfristig am Ende ein Ergebnis zu haben, dass meine Lebenssituation sich bessert.
Wie Sprudelwasser bereits ihr Leben verändert hat, als was sie schon gejobbt hat und was ihr in der Psychiatrie passiert ist, das erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek.
Hallo, Lea Jagan.
Moin.
Ich finde den Nachnamen so ein bisschen speziell. Ich habe selten einen Nachnamen gesehen, der mit Y am Anfang geschrieben wird. Wo kommt der Name her?
Der Name ist türkisch. Und ja, mit Y ist auch immer so das Thema, immer... In der Schule war man mal als letztes dran, wenn keiner mit Z in der Klasse war.
Ja.
Aber ich bin immer hinten dran.
Und wie wird da auf Türkisch gesprochen?
Ich kann kein Türkisch.
Okay.
Auf jeden Fall ist das G da stumm. Ursprünglich war noch so ein Strich über dem G, der das irgendwie stumm macht. Aber
wie bei Doğan.
Ja, genau.
Ist ja auch so ein Nachname. Der wird Doğan geschrieben, aber Doğan sagt man, glaube ich.
Ja,
wenn
ja.
Wenn man es nicht eindeutscht. Aber du sagst, wie sagst du es?
Jagan.
Aber du musst es buchstabieren, oder?
Ja.
Immer.
Eigentlich immer ja, weil es kommt ja keiner drauf, dass es mit Y geschrieben wird.
Ja, es hört sich an wie Jagan, J, wie Jäger, Jagan, J-A-G-A.
Selbst wenn man Y sagt, schreiben die es manchmal mit J.
Ja, warum soll man auch machen, was einem gesagt wird? Ich fand schon schön, als wir eben die Mikrofone aufgewärmt haben, dass du von deiner Zugfahrt erzählt hast. Du lebst nämlich gar nicht in Bremen, du lebst in?
In Oldenburg.
Du bist mit der Regionalbahn hergekommen und hast zwei Leuten zugehört, die sich da freundlich angeflirtet haben.
Ja, genau.
Irgendein Typ, der da eine Dame oder eine Frau angesprochen hat und dann haben die sich unterhalten.
Ja.
Und du hast gedacht?
Da muss ich nicht zuhören. Ich bin nicht in dieses Gespräch eingeladen worden, also stelle ich lieber die Musik lauter. So.
Was hast du für Musik angehabt in dem Moment?
In dem Moment hatte ich glaube, Ladispute an. Das ist so Post-Hardcore.
Macht ihr was für eine Stimmung?
Oh, schwierig zu sagen. Das ist so die Band, die wahrscheinlich mich emotional am meisten, ja, nicht angreift, aber vielleicht aufgreift. Sehr, ja, schmerzhaft eigentlich. Aber so auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch ein bisschen meine eigenen Themen so verarbeiten kann, wenn ich das höre.
Also du lässt dich durch die Musik bewusst herausfordern, um dich zu reiben?
Ja, aber ich kann mich auch gut da so reinbegeben, weil die Instrumentals sind sehr, sehr schön und die Stimme ist dagegen sehr, ich würde mal sagen, roh. So
und brachial, oder?
Ja, das ist halt so Spoken Word in einer sehr, ich glaube, die Stimme würde die Geister scheiden. Oder ich glaube, vielleicht würden so die meisten sagen, oh Gott, nein. Aber das ist eine Stimme, in der dann sehr, sehr viel Schmerz irgendwie durchkommt, die sehr, sehr ausdrucksstark ist, zusammen mit diesen Instrumentals. Und das höre ich dann sehr gerne, sehr laut. Und das gibt auch mir einfach was.
Auch oft oder nur in bestimmten Momenten?
Nee, oft.
Okay. Und jetzt hast du aber gesagt, das ist ja auch ganz lustig, ich habe dich ja nicht auf der Straße getroffen, als ich unterwegs war mit meinem Schild eine Stunde reden, sondern du hast bei dieser Online-Suche teilgenommen, mitgemacht, hast dich finden lassen über Social Media. Du hast es bei
Instagram
gesehen und hast gedacht, ach, jetzt oder nie, irgendwann nachts.
Ja, genau. Ich lag halt nachts im Bett, bin wie so oft einfach ein bisschen durch Instagram gescrollt und habe diese Werbung gesehen und dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Und das sind immer diese Momente, wo ich mir nachts denke, ja, warum eigentlich nicht? Und dann irgendwann komme ich in die Realität zurück und denke mir, wo habe ich mich reinbegeben? Aber an sich ist es ja ganz gut. Ich bin nur ein bisschen nervös. Und das ist halt was, was man sonst einfach nicht macht. Aber ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich geschrieben habe. Weil ich mich auch manchmal so in Situationen begeben möchte, die neu sind und die auch in Erinnerung bleiben.
Du willst das erleben?
Ja.
So, du willst Abenteuer.
Abenteuer in kleinem Rahmen.
Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich der Bogen weiterzieht. Jetzt ist ja die Frage, worüber reden wir, dass sich Menschen nicht so fühlen, wie du dich in dem Zug gefühlt hast? Wir reden ja über ein sehr sensibles Thema,
ja,
das du mitgebracht hast, sag ich mal so. Denn anders als auf der Straße, wo ich oft so gut wie gar nichts weiß über die Leute, weiß ich durch dieses Online-Casting, wo nochmal die Frage war, worüber willst du mit Mario sprechen, so ein paar Stichworte.
Ja.
Und es ist extrem mutig, finde ich. Und vermutlich nicht nur ich, sondern auch viele, die es zuhören, dass du sagst, genau darüber möchte ich reden, über das Leben.
Mit Übergewicht, ja, ja.
Wie es ist, wie es sich anfühlt, weil du sagst, es muss raus aus irgendeiner, wie nennt man das dann, Unsicherheitsecke oder schambehafteten Zone oder...
Ja, ich glaube, ich bin nicht die einzige Betroffene, die sagt, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schambehaftetes Thema. Und ich bin seit klein auf übergewichtig. Schon als ich eingeschult wurde, war ich so das dicke Kind. Und das ist einfach, glaube ich, ein ganz anderes Aufwachsen mit diesem Selbstverständnis, von klein auf immer das dicke Kind zu sein. Und dass eigentlich, egal was man tut, dass das immer mitschwingt. Egal mit wem man was zu tun hat, egal ja, was einem gesagt wird oder eigentlich in jedem Lebensbereich, kriegt man das von außen mit reingedrückt irgendwie. Und das wird dann auch so zur Identität, dass selbst in Situationen, indem man es gar nicht von außen so sehr bekommt, dass man selber anfängt, mhm, das so gedanklich da reinzubringen. Und ich glaube, es wird sehr oft drüber geredet, auf so eine moralisierende Art und mhm, Weise. Und natürlich auch sehr, sehr viel ja, Entmenschlichung, die da teilweise von außen auch stattfindet. Ja, das sind vielleicht so die Gründe, warum ich dachte, ja, okay, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe. Mhm. Und zu dem ich dann vielleicht auch einfach was zu sagen habe.
Entmenschlichung, finde ich, hört sich ganz schön gruselig an.
Ja, ist es aber auch.
Also du meinst damit, dass Leute anderen Leuten das Menschsein nicht gönnen, oder?
Ja, diese Behandlung, die stattfindet teilweise, ist eben nicht mit dem Respekt, den man normalerweise Menschen gegenüberbringt. Mhm. Auch diese Beleidigungen, die da teilweise über übergewichtige Menschen fallen, sind ganz oft, dass die von diesem Menschsein weggehen.
Ja.
Also jetzt so ganz diese...
Also fast schon menschenverachtend.
Ja, sehr menschenverachtend ist das. Und dann heißt es immer, ja, das sind nur Witze. Aber ich finde es an sich schon ein Thema, über das man auch Witze machen kann. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an, ob man sich das von einer fremden Person anhören muss oder ob man jetzt mit seinen Freunden da Witze macht oder selber ja, Witze macht. Das ist ja was, ja, wo es sehr drauf ankommt, irgendwie auf die Situation, auf die Stimmung und auch einfach auf den Menschen. Und wo dann auch, wenn gemerkt wird, okay, der Witz kommt nicht gut an, dass sich dann auch eher gerechtfertigt wird. Von wegen, ja, du verstehst keinen Humor und man wird ja wohl noch drüber lachen können oder dass der überhaupt ist, ja, das Mobbing ist ja teilweise auch wichtig, damit dicke Menschen Motivation kriegen abzunehmen, damit die nicht mehr gemobbt werden. Das habe ich schon so oft gehört.
Du siehst mich das entsetzt gucken.
Ich finde das auch, ich finde es so bescheuert, weil ich glaube auch, das ist mehr eine Rechtfertigung von Leuten. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen würde, würde man eigentlich checken, dass sowas eher dazu führt, dass Leute sich weiter verkriechen, dass Leute weniger Selbstwertgefühl haben und dementsprechend dann auch mehr Schwierigkeiten haben, an sich zu arbeiten und etwas für sich zu tun. Mhm. So, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man es wert ist oder so. Mhm. Und deswegen finde ich das halt einfach, also ich kann es auch nicht so richtig ernst nehmen. Das ist vielleicht was, was ich auch so über die Jahre gelernt habe, das nicht alles so super ernst zu nehmen. Aber es nervt mich schon alleine, dass es keinen Sinn ergibt.
Ja, für dich stellt sich die Frage, empfinde ich jetzt, wenn ich dir zuhöre, Lea, was bewegt diese Menschen? Warum sagen sie sowas? Also was treibt sie an? Was motiviert sie, solche Sachen zu sagen, die wirklich gegen, aus deiner Sicht, jegliche Logik sind? Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, um sich besser zu fühlen, wenn man jemanden hat, der unter einem steht, ist man selber halt nicht ganz unten. So, das ist ja so eine Dynamik, die es bei so vielen Themen und einfach diesen gesellschaftlichen Dynamiken gibt.
Aber ist das wichtig, und nicht ganz unten sein zu müssen, zu dürfen?
Ich glaube, so aus psychologischer Perspektive hat das schon irgendwo einen Sinn. Man müsste es halt ein bisschen reflektieren, um davon wegzukommen. Und auch diese Herdendynamik, wenn die meisten Leute irgendwie schlank sind, dann ist es halt für diese Menschen einfach, sich dann gemeinsam über Leute, die übergewichtig sind, lustig zu machen. Und das ist eben auch nicht nur beim Thema Übergewicht, das ist ja bei so vielen Themen so, das ist ja überhaupt kein eigenstehendes Phänomen, sondern im Grunde wird sich ja nur rausgesucht, was da gerade als Schwachstelle gesehen und genutzt werden kann. Und ja, bei anderen Leuten sind es dann halt andere Eigenschaften.
Mir kommt gerade das Bild in Sinn, in der Bibel gibt es so eine Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Aber ich glaube, diese Haltung haben die wenigsten Leute, dass sie sich mal hinknien würden, um Leuten zu dienen, ja. Meistens will man doch lieber Herr sein als Diener, ja. Und vermutlich kommt es daher, wahrscheinlich. Bevor wir da tiefer einsteigen, Lea, ich habe hier die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Mhm. Da sind 50 Zettelchen drin, du darfst 3 ziehen.
Okay.
Aufhalten und laut vorlesen, direkt und gleich beantworten. Die sind in sie formuliert, du darfst sie so vorlesen, du kannst sie auch nach du umformulieren. Okay. Während du sie liest, los geht's.
Bauen, kreieren, erschaffen sie gerne etwas oder haben sie 2 linke Hände? Ich glaube, ich bin so in kreativen Sachen ganz gut. Also ich kann zum Beispiel ganz gut zeichnen oder schreiben, weil ja, kreieren. Gehört mir zum Kreieren, nicht zum Bauen. Wenn es ums Bauen geht, so diese ganzen IKEA-Sachen, bin ich auch erstaunlich gut drin. Also doch, das kann ich ganz gut.
Ah, schön, auf jeden Fall keine 2 linken Hände.
Nee, eine reicht. So, die nächste Frage. Welche Rituale geben Ihnen Kraft? Da habe ich eigentlich gar keine.
Irgendwas, was jeden Tag wiederkehrt?
Aufwachen und einschlafen. Nee, irgendwie.
Und das Aufwachen geschieht wie? Durch einen Singvogelwecker oder durch eine Lampe, die angeht?
Nee.
Und immer heller wird?
Ich bin arbeitslos und ich bin so richtig dieses Klischee von Arbeitslosen, die aufwachen, wann sie halt aufwachen.
Ohne Wecker.
Ohne Wecker. Ich gehe zu spät ins Bett und wach zu spät auf und das ohne Wecker.
Ja, dass du eine Eule bist, habe ich mir schon gedacht, nachdem du vorhin sagtest, dass du nachts manchmal wach bist.
Ja, stimmt. So. Haben Sie ein Haustier? Falls nein, hätten Sie gern eins und wenn ja, welches? Ich habe keine Haustiere. Ich habe auch Allergien auf jeden Fall gegen Hunde, gegen Katzen. Wobei ich Katzen eigentlich ganz cool finde. Also ich mag Katzen echt gerne und manchmal denke ich mir so, mein Leben wäre schon besser mit einer Katze. Aber dann sehe ich so Videos online von, keine Ahnung, Katzen, die das Katzenklo umgeworfen haben oder so. Und denke mir, nee, ich könnte das nicht. Ich könnte damit nicht umgehen mit dieser Situation. Die wird meinen Tag so ruinieren. So süß und toll und lieb diese Katze auch sein könnte. Das wären so Momente, wo ich mir denken würde, boah, Mama, bitte hilf mir. Von daher habe ich nicht vor, ein Haustier zu besitzen.
Gut,
ich habe da keine Energie für.
Aber man kann ja auch so Katzenvideos gucken ohne Ende, ohne genau, dass man eine haben muss.
Perfekt, ne?
Die Welt ist doch voll von Katzenvideos, oder?
Ja.
Und jetzt kommen die KI-Katzen dazu?
Nee, bitte nicht. Ich bleib bei echten Katzen. Echten Katzenvideos von echten Katzen.
Aber woher weißt du, dass es echte Katzen sind?
Ich glaube, heutzutage kann man das noch gut sehen. In ein paar Jahren wird es schwierig. Dann werde ich mir vielleicht die ganze Zeit unbewusst KI-Katzen angucken.
Gut. Lea, du hast gesagt, Mama, hilf, wie alt bist du?
Ich bin 26. Ich bin ein bisschen zu alt für Hilfe, Mama. Aber so ein bisschen dieser Reflex kommt manchmal durch in Situationen, wo ich merke, ich habe keine Energie, jetzt damit umzugehen.
Ja.
Aber irgendwie muss man es dann ja. Und dann kriegt man es auch hin.
Hat Mama dich unterstützen können seit jeher?
Boah, mal so, mal so. Wir hatten zwischendrin echt schwierige Phasen, aber wir haben irgendwie dran gearbeitet und mittlerweile ist wieder ziemlich gut.
Ich meinte auch speziell so in diesem Kontext, wie du vorhin schon sagtest, du warst immer kräftig, dick, ich weiß nicht.
Kräftig hieß so, ja, dass ich schwere Sachen heben kann, das kann ich nicht. Ich bin echt schwach.
Aber ist es okay, wenn ich sage, dass du dick war, schon immer dick warst?
Ja, klar.
Ja. Fühlt sich für mich komisch an. Aber.
Ja, weil es oft so als Beleidigung verwendet wird oder so. Ich meine, das ist ein Wort, das sehr negativ behaftet ist. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, wir müssen unbedingt dieses Wort positiv behaften oder so, weil das bringt ja viele negative Dinge mit sich.
Ja, ganz, vor allem bezogen auf Menschen. Ja, ein dickes, saftiges Steak ist jetzt nicht so negativ.
Das stimmt. Und so eine Katze, die dick ist, die finden alles süß.
Die ist wahrscheinlich schwanger.
Oder einfach, überfüttert.
Oder befüttert,
ja. Ja, aber es tut ja nicht gut, dick zu sein. Auch wenn jetzt alle Leute sagen würden, ja, das ist voll in Ordnung, kein Problem. Wir akzeptieren und respektieren dich, wie du bist. Es wäre ja unabhängig davon, rein körperlich gesehen, kein toller Zustand. Deswegen ist ja das auch zu Recht so ein bisschen negativ behaftet in dem Kontext. Aber
erzähl, wie ging es dir damit, als du eingeschult wurdest? Hast du dich wohlgefühlt mit der Schultüte in der Hand oder fühltest du dich in dem Augenblick auch zu dick?
Ich fühlte mich immer zu dick.
Seitdem du denken kannst?
Ja, so die letzten Bilder, auf denen ich nicht zumindest ein bisschen moppelig bin, da müsste ich so viel gewesen sein. Und das Ding ist aber auch, so als ich dann mit 6 eingeschult wurde, ich war halt so das Kind, was ja ein bisschen die speckigeren Wangen hatte oder so. Also ein bisschen dieses dickliche Kind, aber jetzt kein schlimm übergewichtiges Kind. Aber trotzdem hatte ich direkt das Gefühl, ich bin das dicke Kind. Und im Schwimmunterricht fand ich es damals schon unangenehm, in der ersten Klasse so. Also das war halt schon damals einfach dieses Selbstverständnis.
Warst du in der ersten schon im Schwimmunterricht?
Ja, erste, zweite Klasse.
Und hast du Seepferdchen gemacht?
Seepferdchen und darüber nicht hinaus.
Und wie geht's dir heute?
Mit dem Thema Übergewicht. Das ist so ein bisschen ambivalent, würde ich sagen.
Tagesformabhängig auch?
Ja, ich glaube.
Wenn du heute einen Badeanzug anziehst,
ja,
ist es für dich manchmal unproblematisch, aber manchmal problematisch? Oder immer unproblematisch?
Das ist nicht so krass das Problem. Ich glaube, ich habe so ein bisschen diese Scham abgelegt, was so das Äußere angeht. Wobei ich auch, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das habe ich total abgelegt und ich bin total selbstbewusst in meinem Körper. Das wäre halt total gelogen. Aber es ist auch oft so, dass ich mich dazu zwinge, nicht so sehr darüber nachzudenken, dass ja vielleicht solche Gedanken kommen und ich dann so ganz gezielt zu mir sage, nee,
ich brauche euch nicht.
Das, genau.
Ich will euch jetzt nicht.
Das, da brauche ich jetzt nicht drauf hören und irgendwie auch ein bisschen jetzt erst recht. So, wenn jetzt der Gedanke kommt, okay, das Top ist zu kurz oder ja, der Badeanzug, da sieht man meine Arme oder irgendwie sowas, dann denke ich mir manchmal auch so, nee, und deshalb muss ich das jetzt auch so machen. So ein bisschen Trotz gegenüber mir selber.
Okay. Wie schwer bist du?
130, 135 auf 1,66, also schon ordentlich.
Und hältst du das oder schwankt das? Oder?
Nö, so die letzten 2 Jahre habe ich das auf jeden Fall gehalten. Aber ich hatte auch echt so Zeiten, da hatte ich 24 Kilo abgenommen. Und das war auch damals, war ich dann runter auf irgendwie 89 Kilo. Also immer noch irgendwie übergewichtig, aber schon nochmal so ein ganz anderes Körpergefühl. Und dann könnte ich jetzt zurückblicken und mich irgendwie ärgern darüber, dass ich wieder zugenommen habe, dass ich das nicht gehalten habe. Aber irgendwie will ich das auch nicht, weil es ja seine Gründe hat. Ja. Und es hatte auch seine Gründe, warum ich das damals konnte und ich das heute dann irgendwie nicht kann.
Magst du sie erzählen?
Ja, wenn ich das schon so anteasere, dann.
Ja, aber trotzdem frage ich, weil. Ja. Also, das ist in deiner Hand, ne? Du erzählst das, was du möchtest, was sich für dich richtig anfühlt, wo du sagst, das gehört so rein in den Podcast. Und wo du sagst, nee, das hat Gründe und die sage ich aber nicht. Das ist auch legitim.
Ja, also damals ging es mir auf jeden Fall psychisch einfach besser. Ich war damals auch in einer Beziehung, in der ich mich irgendwie richtig wohl gefühlt habe. Und dann hatte ich so einfach diese Glückshormone quasi von woanders, weil ich einfach Zeit damals mit meinem damaligen Freund verbringen konnte. Und irgendwie, das ist so eine große Ablenkung. Und mittlerweile, mir geht's halt psychisch über die letzten Jahre einfach immer schlechter. Und dann ist Essen dieser einzige Glückshormon-Kick, den ich dann irgendwie bekommen kann. Und dann ist es echt schwer, sich davon abzuhalten. Und irgendwann kann ich nicht mehr aufhören, ans Essen zu denken. Und das ist dann richtig belastend. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Und dann habe ich quasi in der Situation für mich gerade nur die Wahl, was zu essen, weil sonst, ja, ich könnte noch irgendwie, wenn es abends ist, kann ich dann irgendwelche Beruhigungstabletten nehmen und mich schlafen legen. Aber ansonsten kommt mein Gehirn einfach zu nichts anderem, bevor ich was gegessen habe. Mhm. Dann ist das halt auch über die Zeit immer mehr so, dass bevor ich in diesen Zustand komme, dass es mir so schlecht geht deswegen und dass ich an nichts anderes mehr denken kann, dann esse ich vorsorglich lieber schon, dass ich direkt quasi diese Glückshormone habe.
So eine Konterstrategie.
Ja, genau.
Dass es gar nicht so weit kommt, dass, dieser Riesenhunger kommt.
Ja, genau. Sobald ich gegessen habe, geht es mir eine Weile gut und dann geht es wieder so langsam bergab. Und bevor es zu weit bergab geht, esse ich wieder was. So. Und das summiert sich dann halt so über den Tag.
Ja. Ich fand das vorhin so cool, dass du gemeint hast, ich habe mich damit beschäftigt, ich kann da ein bisschen was zu erzählen.
Mhm.
Das heißt, du hast dich umgehört, umgetan, mit Ärztinnen und Ärzten bestimmt geschnackt, oder? Warst du schon bei einer Selbsthilfegeschichte erzählt?
Nee, in einer Selbsthilfegruppe war ich nicht. Ich habe halt mich in Therapie vor allem damit beschäftigt. Ich war halt mal bei einem Therapeuten, bei dem war ich halt vor allem wegen Depressionen. Aber der war unter anderem auch auf Sucht spezialisiert. Und in dem Kontext habe ich mich halt auch damit beschäftigt, so wo dieses Verlangen so herkommt. Und eigentlich hätte man sich auch damit beschäftigen sollen, was man dagegen tun kann. Aber irgendwie ist da nicht so viel bei rumgekommen. Sein Rat war so ein bisschen, du musst nicht essen, so keiner zwingt dich zu essen, also hör auf zu essen. Also, okay. Was ich ein bisschen, ja, seltsam fand, beziehungsweise einfach nicht ganz so hilfreich.
Mhm.
Aber ja, so ein bisschen zu überlegen, woher kommt das, weil das ist ja dieses Glücksgefühl, die fehlen und diese, ja, so die Gefühle von Leidenschaft oder so, die fehlen. Die man eigentlich irgendwie über den Tag verteilt auch woanders bekommen sollte. Und was auch sein könnte, was ich jetzt nicht abgeklärt sagen kann, ist auch, also ich habe eine ADHS-Diagnose und da ist man auch einfach durch diesen gestörten Dopaminhaushalt sehr schnell, dass man sich irgendwie in Suchtverhalten reinbegibt. Und das kann natürlich auch sein.
ADHS heißt?
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Oder nee, Störung, nicht Syndrom, so rum.
Und wann hast du das diagnostiziert bekommen?
Boah, dann müsste ich 22 gewesen sein.
Als Erwachsene?
Ja, genau. War es ja ganz häufig so.
Und was hast du dann gedacht, als du wusstest, okay, das ist jetzt eine Diagnose? War das deine erste Diagnose? Nein, du hattest auch vorher schon.
Nee, ich hatte schon so im Jugendalter meine ersten Diagnosen. So Depressionen habe ich damals auf jeden Fall schon diagnostiziert bekommen.
Weil du länger als x Wochen niedergeschlagen warst.
Ja, irgendwie sowas. Aber also ich habe es damals mit, ich glaube, 16 oder 17 diagnostiziert bekommen. Aber das war jetzt auch nicht so ein neues, fremdes Gefühl, sondern es hat sich halt zu dem Zeitpunkt schon jahrelang durch mein Leben gezogen. Also war es jetzt auch für mich überhaupt keine überraschende Diagnose oder so. Ja, und ADHS wurde dann halt mit 22 festgestellt und damals auch begleitend eine dissoziative Störung. Und dann habe ich noch zuletzt nur Verdachtsdiagnosen bekommen, weil ich es immer nicht so lange in der Klinik aushalte. Weil, also da ist irgendwie noch Verdacht auf Borderline und eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. So, dann habe ich die Liste auch abgehakt.
Und hast du dich auf die Suche begeben? Noch nicht.
Inwiefern auf die Suche?
Was woher kommen könnte?
Ach so, ja. Das ist halt auf jeden Fall dadurch, dass ja als Kind mir auch einfach so diese Sicherheit gefehlt hat und ich sehr zurückgezogen war und mich also damals schon sehr mit Essen, ja, es heißt immer so getröstet und das konnte ich schon als Kind nicht so richtig verstehen, weil ich habe mich nicht getröstet mit Essen, ich habe mich mehr abgelenkt mit Essen.
Gemacht.
Ja, genau. Also getröstet hieße für mich so, ich war traurig, dann habe ich gegessen, dann war ich wieder glücklich. Aber so dieses Gefühl von richtiger Traurigkeit habe ich halt nicht gefühlt, sondern eher so, ja, diese Leere füllen. Das ist halt, glaube ich, auch sehr typisch, dass man eben diese Leere hat und irgendwie zu nichts so richtig dieses Glücksgefühl fühlen kann oder eben nur in einer sehr milden, abgeschwächten Version. Und Essen ist da echt heftig. Also,
wirkt
ich
total
glaube,
gut.
Das kennt ja eigentlich jeder, dass wenn man was richtig Leckeres isst, dass einen das einfach glücklich machen kann. Und das ist dann halt bei mir in extremerer Form, wie ich das auslebe.
Was isst du am liebsten?
Boah, das ist echt schwer zu sagen. Ich habe letztens von einem Freund, das hatte ich vorher noch nie gegessen, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, so ein Rezept für Soljanka bekommen. Und das habe ich mir gemacht und das fand ich ultra lecker. Und ich weiß genau.
Das ist so ein Eintopf, ne?
Ja, genau. Ich weiß genau, dass ich das in nächster Zeit viel essen werde.
Ist da nicht auch viel Sahne drin?
Nee, da kommt so ein Klecksschmand obendrauf.
So war das,
genau. Ja, genau. Aber da drin ist nur so eingelegtes Gemüse und Fleisch und so eingelegte Gurken irgendwie noch. Ein bisschen Essig, so, ja.
Aber es gibt nicht diesen einen Riegel, diese eine Sache, die du...
Okay, die heftigste Sache, das heftigste Essen ist von Ferrero, diese Ronde Noir oder so heißen die. Das sind wie so Rocher, nur in dunkel, mit so einer dunklen Kakaocreme. Das schmeckt nochmal komplett anders. Und das ist wirklich die heftigste Süßigkeit.
Und sonst, Rocher sind auch gut?
Ja, sind in Ordnung. Raffaello sind besser. Rocher finde ich ein bisschen überbewertet.
Und was ist mit Lindt?
Finde ich absolut überbewertet.
Interessant.
Ich finde, die hat eine furchtbare Konsistenz.
Aber der Schmelz, ist der Schmelz nicht gut?
Nee, ich finde den Schmelz furchtbar. Diese Schokolade schmeckt nur nach Schmelz.
Ja.
Ich finde, die Schokolade hat zu wenig Geschmack und zu viel Schmelz.
Einverstanden.
Ja.
Und was ist mit so anderen bekannten, gängigen Milka, Rittersport?
Ja, die sind ganz gut. Ronoir ist die heftigste, wirklich. Das kommt alles nicht da dran.
Und getränkemäßig? Kaffee? Wasser?
Nee, ich bin absoluter Kaffeehasser. So, seit ich mir so einen Sprudelwasserautomaten gekauft habe, seitdem ist meine Lebensqualität wirklich gestiegen, weil Sprudelwasser ist einfach so gut. Ist schon eins der besten Getränke.
Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann so einen Ronde Noir Vorrat?
Nee, die sind zu teuer.
Auch nicht im Angebot oft, oder?
Die gibt's überhaupt nicht oft. Von daher, selbst wenn ich die teuer kaufen wollen würde, irgendwie sind die super selten. Ich glaube, nur so eine Weihnachtsausgabe oder sowas ist das. Aber ich weiß es auch nicht.
Aber eine PTBS? Da muss ja irgendwas Heftiges passiert sein, denkt man ja so als Laie. Eine posttraumatische Belastungsstörung?
Ja, also es ist nochmal ein Unterschied zwischen einer PTBS und einer komplexen PTBS.
Okay.
Eine komplexe PTBS ist eher, dass über einen längeren Zeitraum quasi immer eine Situation war, in der man sich eben nicht sicher gefühlt hat.
Und das ist aus deiner Sicht, liegt ja auf der Hand.
Ja.
Dieses Gefühl, das du schon seit Kindergartenzeiten hast.
Ja, spielt bestimmt mit rein. Aber
dass
bei mir sind auch,
dicke Kind bist.
Also die Familiensituation ist bei mir auch echt überhaupt nicht gut, wenn es darum geht, dass Kinder gesund aufwachsen sollen.
Okay.
Von daher glaube ich, das ist das größere Problem.
Okay.
Und ich glaube, das Übergewicht ist dann auch ein bisschen dadurch gekommen, dass dahingehend so eine Vernachlässigung stattgefunden hat. Also
ich finde das cool, wie sachlich du darüber reden kannst. Lass uns mal in diesem sachlichen Modus bleiben. Das heißt, du bist in einem Haushalt aufgewachsen, ich setze dich jetzt mal voraus, mit zwei grundsätzlich dich liebenden Erziehungsberechtigten.
Mm-mm.
Okay, mit einer Person.
Mit einer grundsätzlich.
Dich liebenden Erziehungsberechtigten. Aber Es gab in deren Leben Konstellationen, die dazu geführt haben, dass du hinten runtergefallen bist als Kind.
Ja, genau.
Und die Menschen waren benebelt, betrunken.
Also, nee, im Grunde meinem...
Aber es gibt einen Punkt. Wir sind sehr sensibel, wenn wir über Menschen reden, die nicht hier sind.
Mhm.
Also, da will ich sehr diskret bleiben.
Ja.
Deswegen nur andeuten, wenn es geht. Es sei denn, du weißt, dass gewisse Angehörige von dir kein Problem damit haben, wenn du das in einem Podcast sagst.
Ja.
Go
also,
on.
Ja, in meiner Familie gibt es auf jeden Fall einige Drogenprobleme. Und meine Mutter war eigentlich immer damit beschäftigt, sich dann entweder damit zu beschäftigen. Also sie selber hatte jetzt keine Drogenprobleme, aber mit den Angehörigen, die eben hatten, oder mit ihrer Arbeit oder mit meinem Vater, der nochmal eine Story für sich ist. Der ist halt ja später zum Stalker geworden und sehr viel Psychoterror hat da stattgefunden. Und da war einfach keine Kapazität irgendwie für mich oder auch für meine Geschwister. Und ja, ich und meine Geschwister sind halt alle unterschiedlich damit umgegangen. Und das ist quasi so mein Umgang damit gewesen. Und wenn man das von Kindheit auf an irgendwie so verinnerlicht hat, ist das später sehr schwer wieder loszuwerden, weil das ja so Überlebensstrategien sind, die man sich dann von klein auf an verinnerlicht hat, um irgendwie klarzukommen. Und das ist so tief im System drin, dass ja, ich
maximal
davon ausgehe,
kompliziert, das überschreiben zu lassen. Oder das, Entschuldigung, dass du davon ausgehst?
Ja, ich gehe davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird, auch mit Therapie, bis ich an dem Punkt bin, dass ich das wirklich endgültig überwinden kann. Wobei ich eben auch davon ausgehe, dass es irgendwann soweit sein wird. Ich will mir einfach nur selber die Zeit geben, ohne mir ein schlechtes Gewissen damit zu machen.
Ja, also auch eine Spannung, in der du dich befindest.
Ja.
Aber die spürst du nicht so dolle, oder doch? Manchmal mehr, manchmal weniger?
Boah, die spüre ich schon sehr häufig sehr doll, weil ich auch während ich esse aktiv mir denke, boah, du bringst dich um. Also das ist dann so ein Gedanke, der oft bei mir auftaucht, der halt auch, ja, es ist ja irgendwo wahr.
Aber ist es schon so kritisch? Also hast du schon so schlechte Werte?
Nee, das nicht, aber bisher geht's.
Ja.
Aber es ist ja auch irgendwie ein bisschen eine Frage der Zeit. Also
ja,
noch
verstehe.
Bin ich jung. Ich meine, in 10 Jahren kann das anders aussehen und dann bin ich ja grundsätzlich immer noch jung. Und ja, das ist irgendwie unschön, so zu wissen, ich habe jetzt auf jeden Fall schon gesundheitliche Probleme, was Schmerzen angeht, dass ich nicht lange laufen kann, dass ich nicht lange stehen kann, dass ich schnell Rückenschmerzen bekomme und so weiter. Und das ist ja grundsätzlich erstmal nur der Anfang, wenn es so weitergeht.
Okay.
Es wird ja nicht besser.
Das nimmst du ernst als Warnsignale?
Ja, definitiv.
Und sagst, okay, mein Körper meldet mir da was zurück?
Ja. Ja, das nehme ich definitiv ernst, weil das ist ja auch einfach nicht schön, so zu leben. Und ich möchte ja nicht so leben. Ich muss nur mir überlegen, was ist denn die beste Vorgehensweise, um langfristig am Ende ein Ergebnis zu haben, dass meine ja, Lebenssituation sich bessert. Und das ist eben nicht, dass ich mir sage, ja, ab heute werde ich wieder Kalorien zählen, weil das funktioniert dann eine Weile, aber dieser Suchtdruck, der dann entsteht bei mir in Bezug auf Essen, irgendwann holt der mich ein. Und deswegen bringt es ja nur was, wenn ich dann an meiner psychischen Verfassung arbeite und an meinen Problemen, die da bestehen, damit ich dann langfristig eben auch ein Ergebnis erzielen kann, damit ich Stück für Stück irgendwie ja daran arbeiten kann.
Dem Suchtdruck zu widerstehen oder worum geht es am Ende?
Ja, genau. Oder den halt abzubauen. Weil in der Intensität, wie der gerade besteht, da kann man dem nicht widerstehen. Das ist halt irgendwie ein bisschen zu viel verlangt von einem Menschen so. Deswegen, ja, am Ende geht es ja darum, wieder positive Gefühle gegenüber anderen Dingen zu entwickeln, dass mir andere Dinge wieder mehr Spaß machen. Das ist ja eine sehr komplexe Problematik, die da bei mir psychisch vorherrscht. Und da ist es halt nicht damit getan, zu sagen, ja, jetzt wieder Kalorien zählen. Und auch dieses, ja, ich muss es nur durchhalten, ich brauche nur Disziplin. Aber man kann sich nicht sein ganzes Leben lang maximale Disziplin aufbringen müssen. Also es funktioniert ja realistisch gesehen nicht. Und deswegen muss ich mir da irgendwie meinen Weg ebnen.
Also, okay. Und welchen Plan hast du?
Der Plan ist jetzt erstmal wieder eine ambulante Therapie zu finden. Was sich natürlich immer als ein bisschen schwierig herausstellt, aber ich habe jetzt...
So eine, wo du wirklich täglich dann am Ball bist?
Nicht täglich, wöchentlich an sich. Aber wo ich halt meine Probleme weiter aufarbeiten kann. Und ich habe jetzt im letzten Jahr einen Betreuer bekommen, einen gesetzlichen Betreuer, weil ich eben auch durch meine Depression und meine ADHS einfach mit solchen Dingen super überfordert bin. und der unterstützt mich da. Und dann habe ich auch noch eine Wohnassistenz bekommen, weil ich auch einfach zu Hause überfordert bin.
Damit du nicht im Chaos versinkst.
Ja, genau, weil das ist eben auch so bei Depressionen, die hat ja wirklich unterschiedlichste Ausprägungen. Da gibt es Leute, die können sogar noch arbeiten gehen und dann gibt es eben Leute wie mich, die kriegen einfach nichts mehr hin. Also ich versink wirklich schnell im Chaos und schaff's nicht gut, mich daraus zu befreien und dann hilft sowas eben. Also
das heißt konkret, du stehst morgens einfach gar nicht auf, bleibst liegen und was denkst du, fühlst du dann? Also,
oh ja, ich lebe so in den Tag hinein einfach.
Und es gibt nichts, was dich motivieren würde?
Nee, also...
Du kannst nicht.
Ich krieg's nicht hin, mich zu motivieren, weil auch für mich die Dinge, also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel rauszugehen, das fällt mir extrem schwer, weil es für mich nicht einfach ist, ja, ich stehe auf, ich mache mich fertig, ich gehe raus, sondern in meinem Kopf laufen dann einfach diese 1000 Schritte, die man dazu machen muss, ab. Also ich muss aufstehen, ich muss ins Badezimmer gehen, ich muss die Zahnbürste nehmen, ich muss Zahnpasta auf die Zahnbürste machen, ich muss meine Zähne putzen. Und das so kleinschrittig ist halt alles gleichzeitig in meinem Kopf drin, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich überhaupt eine Sache anfangen soll, weil sich das so ja überwältigend anfühlt, wie so eine riesige Aufgabe, dass ich wirklich versuche, einfach nur mich selbst jeden Tag hinzukriegen und nicht noch irgendwelche großen Sachen. Aber so eine Wohnassistenz zum Beispiel hilft mir dabei total, dass ich wenigstens dann einmal die Woche alles ein bisschen auf Vordermann bringe, damit die auch herkommen kann. So dieser kleine Druck, der da besteht.
Entsteht, ja.
Ja, aber das ist dann auch zum Glück so, dass da sehr individuell geguckt wird, was gerade so meine Bedürfnisse sind, was ich gerade so überhaupt leisten kann. Und dass man sich jede Woche damit beschäftigen kann, was sind gerade die Schritte, die ich tun kann, um mein Leben und meine Lebensenergie vielleicht auch so ein bisschen zu verbessern und auch ein bisschen wieder rauszukommen, ein bisschen Klarheit zu kriegen.
Ja. Du darfst bitte einmal den Koffer aufmachen, liebe Lea.
Aha.
Eine Sache rausnehmen und dann erzählen, warum du diese Sache rausgenommen hast. Wie deine Intuition deine Hände geführt hat.
Ich habe diese Make-up-Palette rausgenommen.
Weil mit dem Lippenstift vorne dran.
Ja, weil die rosa ist und glitzert.
Ja.
Und ja, ich glaube, mehr Grund hatte das gar nicht. Sie ist schön rosa.
Das heißt, du findest Schminke schön?
Ja, schon. Also ich finde es immer ein bisschen schwer, mich zu schminken, auch weil ich sehr, sehr kurzsichtig bin. Und wenn man dann Augen-Make-up machen will, hängt man wirklich so vom Spiegel. Aber ich versuche immer so ein bisschen das Beste aus mir rauszuholen und das hilft dann dabei. Also das ist auf jeden Fall so ein Extra dann, dass ich mich da auch wohler fühle.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Zeichen dir gegenüber, dass du dich selber wertschätzt.
Mhm.
Würde ich es so interpretieren.
Ja, und auch, ja, wenn ich so zurechtgemacht bin, halt so, ja, in dem Sinne, wie ich mich wohlfühle, gehe ich auch einfach mit einem anderen Gefühl vor die Tür. Einfach so ein bisschen mehr dieses Selbstbewusstsein, quasi einfach ein bisschen mehr sich gerade machen.
Ja, das ist herausfordernder vermutlich, wenn man Übergewicht hat, als wenn man keins hätte.
Ja, sicherlich. Also ich denke mir auch, wenn jetzt meine beste Freundin, die sehr dünn ist, quasi mit Jogginghose und Schlabber-T-Shirt nach draußen geht, dann wirkt das so wie so ein lässiger Style. Wenn ich mit Jogginghose und Schlabber-T-Shirt nach draußen gehe, wirkt das so wie, als wäre ich aus einer RTL-Reportage rausgefallen. Also ja, das wirkt dann einfach immer so ein bisschen, als hätte man weniger sein Leben im Griff, was ja bei mir vielleicht auch einfach zutreffend ist, aber trotzdem ja nicht so ganz das, wie man sich nach außen hin präsentieren möchte.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr auf mein Aussehen achte, einfach dadurch, dass ich da ein bisschen mehr Stress mit habe, dass ich da auch mehr negative Erfahrungen mitgesammelt habe. Also ich wurde auch schon einfach auf der Straße angepöbelt, weil ich übergewichtig bin, so. Und solche Situationen will man ja vermeiden, wobei es wahrscheinlich eine Illusion ist, dass ich das in irgendeiner Weise damit vermeiden könnte. Aber wenigstens so dieses Gefühl zu haben, dass man ja das Beste aus sich geholt hat.
Ja, du willst auch ein bisschen gewappnet sein, ne?
Ja.
Vorbereitet sein, geschützt sein.
So. Ja, sicherlich auch.
Aber Wie war das in dem Augenblick, als das passiert ist?
Ich habe so ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich sollte mich das nicht treffen, aber
danke,
es trifft einen ja trotzdem.
Selber sagst. Ja.
Es sollte nicht so sein, aber
da rein,
am Ende
da raus, oder?
Ja,
aber es ist,
ich wünschte, das könnte ich, aber ich kann es nur so im Nachhinein mal drüber lachen, aber in der Situation ist es schon scheiße.
Kannst du eine beschreiben?
Was ist?
Kannst du eine von diesen Situationen, oder kannst du es einmal konkret machen?
Ja, dass ich irgendwie auf dem Gehweg lang gegangen bin, da war eine Gruppe, ich weiß nicht, junger Männer, und die sind so zur Seite gesprungen und haben gesagt oder irgendwie sowas. Und das ist halt, also das meine ich, genau das meine ich mit entmenschlichend, weil das ist ja entmenschlichend, als wäre ich irgendeine Kreatur und nicht einfach eine Person.
Oder so.
Ja, nicht eine Person, die einfach vorbeigeht, ja, sondern irgendein Wesen, was jetzt ganz furchtbar ist.
Gefährlich, also, schlimmstenfalls noch, ja.
Ja, ja, oder eher eklig oder so. Und das ist ja schon so ein Ding, dass da viele Menschen so ein Ekelgefühl haben. Und ich will, also, das will ich auch gar nicht verurteilen, weil, dass man das so fühlt, da kann man ja irgendwie nichts für. Und es ist ja, also ich muss ja schon auch zugeben, ich schwitze schneller als andere. Dementsprechend, ich bin immer darauf bedacht, nicht zu stinken. Aber ich habe schon immer im Kopf, ich darf jetzt nicht stinken, weil ich bin dann die Dicke, die stinkt. Und die will ich ja nicht sein.
Ja.
Aber das ist, also bestimmt stinke ich schneller als andere. Ich muss mir mehr Mühe geben, nicht zu stinken. Aber ich glaube, das, also deswegen, ich finde es jetzt nicht super unverständlich, so ein Ekelgefühl zu haben. Das ist ja irgendwo auch irgendwo verankert psychisch. Man muss es nur ein bisschen reflektieren und vielleicht da mal drüber wegsehen und trotzdem einfach normal mit Menschen umgehen. Also ich, ja, bin ja auch nicht scheiße zu Leuten, nur weil ich die irgendwie unattraktiv oder sonst was finde. Da kann man ja einfach mal, ja, ein bisschen Anstand zeigen.
Gab es auch mal eine coole Erfahrung, eine besonders schöne Erfahrung? Irgendwas, wo du gemerkt hast, wow.
In Bezug auf Übergewicht?
Einfach in Bezug auf deine Wahrnehmung, wie du wahrgenommen wurdest.
Das habe ich mehr so, also ich kriege eigentlich sehr viele Komplimente und sehr viel Liebe eigentlich so von meinem Umfeld. Ich werde, also das kann ich manchmal gar nicht so sehr annehmen, aber an sich, ich werde eigentlich sehr geschätzt in meinem Umfeld. Und das sind eigentlich dann immer schöne Situationen, wenn man mir irgendwie sagt, ja, dass ich lustig bin. Oder eine Freundin meinte mal, Lea, ich liebe dein Gehirn. So, das ist doch eigentlich ein super süßes Kompliment. Und ja, dass ich gesagt bekomme, dass ich irgendwie die erste Person bin, der man irgendwie Sachen erzählt oder der man schreibt, wenn es einem nicht gut geht oder so. Solche ja. Sachen. Und das sind ja alles tolle Sachen. Und da kann ich jetzt gar nicht eine Sache benennen, weil...
Also, mehrere sind auch nicht schlecht. Vielen Dank,
ja,
dass du es damit reingenommen hast. Und hast du schon einen Job gelernt vorher oder bist du im Prinzip, seitdem du aus der Schule raus bist, nee, auf Standby?
Ich habe die Schule abgebrochen wegen Depression. Also ich habe einen Realschulabschluss gemacht und danach bin ich aufs Gymnasium und das musste ich halt abbrechen, weil das einfach gesundheitlich überhaupt nicht mehr ging. Und dann habe ich halt zwischendurch immer mal wieder gearbeitet, aber das habe
so
ich halt nie,
oder?
Ja, ja, also unterschiedliche Sachen. Ich habe in der Kita als Assistenz gearbeitet, ich habe in so einem Laden gearbeitet, wo man irgendwelche so telefonische Befragungen gemacht hat und solche Sachen. Ich habe als Bedienung gearbeitet, also solche Jobs halt. Aber ich habe das halt einfach psychisch nicht lange durchgehalten, weil diese Routine mir so viel Energie gekostet hat, dass mich das dann, also irgendwann war ich so ausgebrannt. Also das war jedes Mal nach ein paar Monaten, dass ich so ausgebrannt war, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Und ja, dann habe ich mir mittlerweile gesagt, okay, bevor ich das wieder anfange und wieder eigentlich zum Scheitern verurteilt bin, das ist halt genauso wie mit dem Abnehmen, dass ich mich dann erstmal auf meine gesundheitliche Situation konzentriere.
Auf die psychische Gesundheit,
und
ja.
Und dann, genau.
Ja.
Dann habe ich halt bessere Voraussetzungen für die Zukunft.
Und jetzt wartest du schon wie lange auf eine neue Therapie?
Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe halt zwischendurch, war ich mehrmals in der Psychiatrie und dann habe ich halt...
War das gut oder schwierig oder schlecht?
Furchtbar.
Oh, echt?
Ja,
warum?
Ja.
Ich, weil da alle noch kranker sind als du, oder?
Nee, das nicht. Ich bin sehr, sehr schlecht darin, mit anderen auf dem Zimmer zu sein.
Okay.
Und
weil
ich habe dann ich krieg Panik da, dass ich nicht in dieses Zimmer reingehen kann. Ich habe Nächte einfach im Gemeinschaftsraum auf Stühlen geschlafen, weil ich mich so krass geweigert habe, in dieses Zimmer reinzugehen, wo eine Mitpatientin drin ist. Aber da wurde mir
egal
dann...
Egal wer, das hat jetzt nichts mit dieser Patientin speziell zu
egal,
tun.
Völlig egal, völlig egal. Aber dann wurde mir da auch irgendwie wenig Empathie entgegengebracht, sondern teilweise waren die, also war die Pflege dann auch echt furchtbar, dass mir quasi eine Tavor in die Hand gedrückt wurde, nach einer halben Stunde. Eine Tavor, eine Beruhigungstablette. Nach einer halben Stunde kamen die wieder, ja, haben sie sich jetzt beruhigt. Und wenn ich gesagt habe, nee, dann ist die ist dann halt weggegangen und dann konnte ich halt die Nacht da auf dem Stuhl verbringen. Also ja, das ist dann so eine Situation, der ich dann auch nicht weiter sein wollte, wo ich mir dachte, ja, wenn ich hier einfach nur Antidepressiva bekomme, die kann ich auch zu Hause nehmen. Und so Therapie gab es dann einmal die Woche eine halbe Stunde, was man sich irgendwie dann auch wieder sparen kann. Und die Therapiesuche ambulant hat halt jetzt erst gerade begonnen, weil ich auch noch 2 Monate auf einen Hausarzttermin warten musste, weil es hieß ja morgens anrufen, um dann spontan einen Termin zu bekommen. Und ich habe gesagt, ich werde morgens nicht anrufen. Also das könnte ich versuchen, aber ich weiß halt jetzt schon, dass ich das einfach realistisch gesehen nicht tun werde. Dazu kenne ich mich zu gut. Und deswegen wollte ich einen festen Termin haben, hat dann 2 Monate gedauert. Und ja, jetzt kann es halt erst anfangen, so mit der ambulanten Suche.
Spannend. Und ist es für dich Teil deiner Identität? Kannst du dem auch was Positives abgewinnen, dass du dick bist?
Also eine Sache ist auf jeden Fall, dass die Leute sich so selbst rausfiltern. Weil die Leute, die einen weniger respektieren, mit denen würde ich ja auch nicht befreundet sein wollen, wenn ich schlank bin. Also von daher bringt sich dann der Müll quasi selbst vor die Haustür. Das ist praktisch, weil das ist wirklich so eine kleine Angst, die ich habe, dass wenn ich abnehmen sollte, dass ich diese Leute dann nicht so gut erkennen kann. Dass ich dann irgendwie mich mehr in Situationen mit Menschen begebe, mit denen ich eigentlich nicht befreundet sein wollen würde.
Wenn ich weil wüsste, wie sie genau ticken. Ja.
Ja, genau. Und so weiß ich auf jeden Fall in der Hinsicht, wie die Leute ticken und ja, ob man mich als Mensch sieht oder nicht. Und ich habe das Gefühl auch gerade bei Männern, dass sie oft Frauen nur respektvoll behandeln, wenn sie die Frauen attraktiv finden. Und das ist dann auch so ein Ding, ja, die meisten Männer finden mich dann nicht attraktiv, das ist in Ordnung, aber ob die mich dann noch freundlich und respektvoll behandeln, so, da stellt sich dann schon raus, ob ich denn mit denen befreundet sein möchte oder nicht.
Ja, diesen Aspekt siehst du als hilfreich oder als...
Ja, schon.
Zumindest als Benefit.
Ja, auf jeden Fall.
Lea, es ist super spannend, dir zuzuhören. Ich finde das sehr, sehr aufschlussreich. Es ist halt für mich auch ein bisschen krass, so jemanden hier zu haben, der sagt, ich stecke noch mittendrin in der ganzen Kacke, auf Deutsch gesagt. Aber du bist ja schon trotzdem maximal reflektiert und hast dir schon super viele Gedanken gemacht darüber. Das finde ich schon bewundernswert.
Ja, das ist immer so das Ding, das auf der einen Seite zu verstehen und auf der anderen Seite so gefühlsmäßig umsetzen zu können. Aber es ist ja schon mal ein Schritt.
Ja. Dann sind wir auch schon soweit. Zeit für die großen Fragen des Lebens. Wieder eine Dose. Wieder 3 Zettel, bitte.
Mhm. 3? Okay. So. Welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Werden Sie vermutlich nicht umsetzen? Ich bin da eigentlich ganz bescheiden, was meine Silvestervorsätze angeht. Letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, jeden Monat ein Buch zu lesen und das habe ich umgesetzt. Ich habe mir im Grunde dieses Jahr einfach wieder genau das Gleiche vorgenommen. Bisher läuft es nicht so gut, aber ich habe immer so Phasen, wo ich dann in 2 Wochen 5 Bücher lese und dann eine Phase, in der ich halt 4 Monate lang kein einziges lese.
Was für Bücher sind das meistens?
So ein bisschen, ja, eher so Klassiker. Im Grunde schaue ich einfach so gebraucht, was es für Bücher gibt.
Das Letzte, was du richtig, richtig gut fandest?
So
gut, dass es dir jetzt noch einfällt.
Boah, ich habe die Verwandlung von Kafka gelesen. Die habe ich so emotional zerstört. Oder eins, boah, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das ist ein relativ unbekanntes Buch, was ich eigentlich gerne empfehlen würde. Kann ich das eben raussuchen?
Klar.
Ja. Von Barbara Gertz habe ich nie wieder ein Wort davon gelesen. Und das ist ein Buch, das hat mich emotional richtig mitgenommen. Das
Warum?
Geht, das ist eine wahre Geschichte über ihre Familie. Und ihr Vater war halt im Dritten Reich so ein ranghohes Tier und wurde am Ende dafür umgebracht, dass er halt, ich glaube, so Spionagetätigkeiten gegen halt das Dritte Reich umgesetzt hat. Und es ist im Grunde einfach die Geschichte von ihrer Familie, wie die da durch diesen Krieg gehen, wie Freunde und Brüder quasi eingezogen werden, wie die in Armut leben, wie eben ihr Vater für damals politische Verbrechen umgebracht wird. Und das hat mich echt ein bisschen gebrochen. Ich habe echt geweint am Ende. Ich kann ja mal bei der nächsten Frage weitermachen.
Gerne.
Welche Rolle spielt Zufall in ihrem Leben? Das finde ich schwer zu beantworten, weil...
Groß, mittel, klein?
Ich würde sagen, sehr durchschnittlich.
Also mittel.
Ja, ja. Ich habe jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, boah, da hat mich das Schicksal hingetrieben. Vielleicht auch, weil ich überhaupt nicht an sowas glaube wie Schicksal.
Gut, ja, dass du heute hier bist, im Podcast ist ja auch Zufall.
Nee, das ist der Instagram-Algorithmus. Da bin
ja,
ich
und dass du ausgelost wurdest von 422 Leuten?
Ja, das irgendjemand musste ja ausgelost werden.
Okay,
es könnte
das,
hier genauso ja. gut eine andere Person sitzen und sagen, wow, dass ich ausgelost wurde, das ist Schicksal. Also ist es, naja, dann das ist ja schon wieder der Unterschied Schicksal-Zufall. Also dass ich hier bin, ist dann natürlich wieder Zufall. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Sachen habe, die so lebensbestimmt sind durch irgendeinen Zufall.
Naja, aber war es nicht auch Zufall, dass du in dieses Setting reingeboren wurdest, in dem du groß werden musstest, die ersten Monate, Jahre?
Nee, ich konnte ja gar nicht in eine andere Familie geboren werden. Das wäre ja sonst nicht ich.
Ach so.
So rein genetisch. So, ich mach mal weiter mit der dritten Frage. Wann spüren Sie das Kind in Ihnen? Das habe ich vor allem, wenn ich emotional stark berührt bin oder vor allem, wenn ich so ein bisschen Verzweiflung oder Panik fühle. Also ich bin zum Beispiel ganz schlimm, was Blutabnehmen angeht. Ich habe da extreme Panik vor und ich hatte das schon mehrmals, dass ich aus unterschiedlichen Gründen in Arztpraxen Panikattacke hatte. Und da habe ich so, ich bin eine ganz schlimme Patientin, weil ich anfange zu heulen bis zum geht nicht mehr, zu hyperventilieren bis zum geht nicht mehr und das ist quasi einfach mein inneres Kind. Das ist wirklich so der Hilfeschrei meines inneren Kindes, dass ich aus dieser Situation unbedingt raus will.
Aber du weißt, es passiert ja gar nichts Schlimmes aus Erfahrung.
Boah.
Das piekst kurz und dann...
Nee, ich habe schon, also ich habe sehr, sehr schlechte Wehen. Und aus Erfahrung weiß ich, dass es auch sein kann, dass ich 20 Mal gestochen werde und ohne Blutuntersuchung nach Hause gehen muss. Dadurch ist das halt auch wirklich schlimmer geworden. Vorher war das nur, ich bin ein bisschen nervös, weil ich das echt unangenehm finde. Aber über die Zeit und die Erfahrungen wird es halt immer schlimmer. Da bin ich dann ganz stark drin in diesem inneren Kind, was keine Rationalität kennt und einfach nur weg will.
Und gibt es was Positives, wo du sagst, da will ich gar nicht erwachsen werden, das will ich mir bewahren? Das ist meine, was weiß ich, meine Begeisterung für dieses oder jenes? Oder wenn ich Seifenblasen sehe, will ich sie zerplatzen lassen? Oder?
Dass ich sehr sensibel bin. Das wurde mir gerade, als ich groß geworden bin, immer so negativ ausgelegt. Weil wenn man sehr gestresst ist, ist ein Kind, das sensibel ist und Bedürfnisse hat, natürlich im Weg. Und das habe ich dann so ein bisschen immer hinten anstellen müssen. Und das war mir als Kind auch schon sehr bewusst quasi, dass ich funktionieren muss. Aber ich bin halt, das kann ich nicht abstellen, dass ich ein super sensibler Mensch bin. Und das bin ich eher dabei, wieder zu lernen, zuzulassen, weil das ja eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft ist und auch meine Eigenschaft, dass ich in Menschen eigentlich immer so das Positive sehe. Und ja, manchmal räumt man dann eine Chance zu viel ein, aber das bereue ich nicht, weil ich es mehr bereuen würde, wenn ich so durch die Welt gehen würde und immer so das Negative sehe und immer, ja, die Möglichkeiten, wie einen irgendjemand übers Ohr hauen könnte oder wie irgendjemand einem eins reindrücken könnte oder was negativ meinen könnte oder so.
Dankeschön. So. Es gibt ja Sachen, die du noch probieren könntest. Empfindest du es als Struggle? Deine Situation?
Ja, auf jeden Fall.
Um diesen Struggle möglichst kontrolliert ein Ende zu setzen. Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Es gibt Gruppen für Menschen wie dich oder gibt es keine? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Sicherlich gibt es die.
Und deine bisherigen Kontakte dahin?
Nee, ich habe mich noch nicht getraut.
Echt nicht? Aber du traust dich hierher im Podcast?
Ja, da ist aber man so zu zweit, aber in so eine Selbsthilfegruppe, da geht man so rein und dann kennen die Leute sich untereinander schon.
Ach so.
Und okay. Das finde ich super unangenehm.
Und dann bist du die Neue.
Ja.
Und dann musst du sagen, hallo, ich bin Lea, 26. Und alle sagen so, hallo Lea.
Ja, nee.
Und dann sagst du, bei mir ist die Problematik ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, vielschichtiger.
Könnte ich auf jeden Fall ausprobieren. Hatte ich auch schon, also quasi im
Fast
Hinterkopf, im Hinterkopf das auszuprobieren. Also ich habe auch recherchiert über Selbsthilfegruppen und so. Wobei ich mir dann dachte, eigentlich würde ich lieber dann diese komplexe posttraumatische Belastungsstörungsdiagnose festbekommen, um dann in so eine Gruppe zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass das eben viel mehr so die Problematik ist.
Der Kern
und
ist.
Genau, des und das, so das Übergewicht und das übermäßige Essen dann mehr so ein Symptom davon sind. Und dann ist es sicher nicht verkehrt, um so eine Gruppe zu gehen. Also ich habe jetzt keine Zweifel an der Diagnose.
Ich wollte gerade sagen, versteckst du da nicht einfach nur hinter irgendwas, um den Schritt noch nicht gehen zu müssen? Oder?
Ich weiß nicht, ich würde mich da komisch fühlen, wenn ich in so eine Gruppe gehe. Ich zweifle auch immer an allem, ne? Ich zweifle natürlich gleichzeitig auch dran, dass ich diese Diagnose auf mich zutreffen könnte. Nicht, weil es realistisch ist, sondern weil es möglich ist.
Okay.
Es ist im Bereich des Möglichen, ja. Auch wenn ja, es mich wundern würde, weil meine gesamte Problematik so extrem darauf hinweist. Aber naja, ich würde mich dann auf jeden Fall da einfach falsch fühlen, solange die Diagnose noch nicht gesichert ist.
Okay.
Ja.
Und für die Diagnose müsstest du nochmal, müsstest du jetzt nur eine ambulante
ja, genau.
Therapie bekommen, wo und das nochmal überprüft werden könnte.
Die Suche ist jetzt im Gange. So genau das Nächste, was passieren wird in meinem Leben.
Daraus schließe ich auch, dass das mit deinem Übergewicht nichts mit einer genetischen Veranlagung zu tun hat. Deine Angehörigen, deine Mutter ist nicht auch...
Nee, meine Mutter ist normalgewichtig.
Ja, zu schwer.
Ja, und ich meine, selbst wenn es genetisch veranlagt wäre, wäre es ja kein Grund... nicht an meinem Essverhalten und an meiner Gesundheit zu arbeiten. Und zur Gesundheit gehört das ja eben auch, dass man vielleicht auf 1,66 nicht 135 Kilo wiegen sollte.
Das mit der Gesundheit ist schon, das hast du schon sehr präsent, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich spüre es ja auch, auf jeden Fall. Also das ist ja eine der wichtigsten Sachen im Leben.
Ja.
Und mein Leben hat ja eigentlich gerade erst angefangen. Und da habe ich so viel vor mir.
Erzähl, was hast du alles auf deiner...
Nee, ich habe keine großen Pläne,
okay.
Weil ich mich gar nicht traue, irgendwelche Pläne zu
Aber
machen.
Aber könnte das nicht so ein Mittel sein, um dich so ein bisschen, wer spinnt, gewinnt? Dass du dir so ein paar Visionen überlegst, so ein paar Ziele und dass du denkst dann, dass dir das so ein bisschen einen
Schub
gibt? Nee,
das macht mich eher irgendwie traurig,
aha.
Weil mir dann immer nur bewusst wird, wie entfernt die Ziele sind. Für mich ist es... irgendwie viel hilfreicher, so die Ziele klein zu stecken.
Ja,
und ich weiß genau, ich bin auch eine Person, die sich eh noch 100.000 Mal umentscheidet.
Na klar.
Und ich, ja, nehme es lieber, wie es kommt und schaue dann, was dann in der Situation das Richtige für mich ist.
Aber ein so ein Traum, über den du sprechen kannst und magst?
Vielleicht ein Buch schreiben. Also ich schreibe ja ganz gerne und ich schreibe relativ gut.
Woher weißt du das?
Feedback.
Ja.
Und wenn ich es lese, merke ich es auch selber. Nee, aber
ja,
so das
gut.
Feedback ist eigentlich auch immer sehr gut. Und wenn ich das hinkriegen würde, das wäre schon ganz cool.
Was hast du noch für Dinge, wo du sagst, das kann ich gut? Wo du dir sozusagen mit Fug und Recht auch Selbstbewusstsein aufbaust?
Also zeichnen kann ich ganz gut.
Ja.
Und ich bin sehr gut darin, wenn irgendjemand ein Problem hat, die Person wieder aufzubauen.
Ja.
Oder egal, ob die Person über das Problem reden will oder ob die Ablenkung braucht. Da bin ich auf jeden Fall...
Du bist da.
Ja.
Ich bin ziemlich begeistert, dass du hier warst bei einer Stunde Reden, dass du in einer Nachtlaune gesagt hast, ich schreibe da mal hin. Liebe Lea Jagan, wenn du so einen Strich ziehst, wenn du es zusammenfasst, wie bringst du es auf den Punkt? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Ich glaube, in meinem Leben geht es viel darum, sich diese Sensibilität nicht nehmen zu lassen und ja auch mit diesen Ambivalenzen leben zu lernen, akzeptieren zu lernen, wie es ist, wie es war und irgendwie seinen eigenen Weg zu finden, wie man was draus machen kann. Und auch diese Erwartungen, die ja ich immer gesellschaftlich sehr, sehr stark drin hatte, die für mich immer so einen sehr starken Teil meines Denkens und meines Handlungsmodus ausgemacht haben, die einfach auszuschalten. Und da bin ich ganz gut drin mittlerweile. Und das ist ja an sich was Positives.
Super positiv. Insgesamt fand ich, dass du da warst, was du erzählt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Mut und für deine Lässigkeit.
Ja, gerne.
Wer jetzt weiterhören möchte, der kann anklicken, die Eine Stunde Reden Episode, wie man Böses überlebt. Das ist die Geschichte von Kirstie Alan Wilson. Da geht es auch um Ängste, Depressionen, Borderline, auch eine Belastungsstörung. Einfach anklicken, hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp: Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Host Verena Kappel spricht mit Psychologinnen und Psychiatern über Themen von A wie ADHS bis Z wie Zukunftsangst. Weniger Vorurteile und Stempel, dafür lieber tiefgehende, wissenschaftlich fundierte Gedanken. Das ist der Ansatz des Podcasts Innenwelt, ideal für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Gerne mal reinhören in der ARD Audiothek.